Und weißt du, ich laufe da vorbei, so geil. Bam, 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 bam. Andere Leute, so, was ist mit dem Typen los? Sowas.
Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von Jan mit dem Musikmachen über Johnny und heute dabei als Special Guest der Ben.
Hallo.
Wir sind hier in Düren und haben den Ben besucht in seinem Studio, Probenraum, Musikkomplex.
Wirkungsstätte.
An seiner Wirkungsstätte. Und haben uns gedacht, wir stellen ihm mal ein paar Fragen zum Thema Musik machen. Wir wollen wissen, warum er das eigentlich macht, was es soll und wie es dazu gekommen ist. Ich mache einmal so eine ganz grobe Vorstellung. Der Ben spielt Schlagzeug. Du kannst jederzeit einschreiten, wenn ich völligen Quatsch erzähle.
Alles gut.
Und zwar bei der Band The Legion Ghost. Das ist eine Metal-Band. Melodic Death Metal oder ist es schon Metalcore? Oder wie würdest du das schreiben?
Wir schreiben es immer als Modern Metal einfach. Okay.
Das ja, sind bestimmte
Elemente
des Metalcores
drin.
Alles
so, sind bestimmte Elemente des was weiß ich was Metals drin. Das ist einfach moderner Metal.
Mhm.
Alles andere ist eigentlich Blödsinn. Geht so sehr in die Schublade.
Ja, man will sich ja auch nicht zu sehr festlegen, ne? Da gibt's so Elemente, die man vielleicht dann doch gar nicht so sehr hat. Seit wann seid ihr jetzt als The Legion Ghost unterwegs? Weil vorher hast du ja bei Corroded gespielt.
Genau.
Daher kennen wir uns auch ursprünglich
genau.
Mal.
Ja, so sieht's aus. Das ist so ein bisschen aus der Band Corroded hervorgegangen, The Legion Ghost. Und das ist passiert, beziehungsweise The Legion Ghost gibt's seit Anfang 2015, kann man sagen.
Mhm, okay. Corroded, gut, da kommen wir gleich nochmal dazu, zu deinem Werdegang. Jan, bist du jetzt schon neugierig geworden?
In der Tat ja, weil ich glaube, ich bin Corroded von ganz, ganz früher noch. Bin ja auch Metal-affin und ich bin der Meinung, dass dieser Name mir schon öfter mal über den Weg gelaufen ist. So in dieser früheren Anfangsphase, diese New-Metal-Phase, die es so in Hamburg gab, über die Metalcore-Szene rüber. Da bin ich der Meinung, dass ich euch auch schon mal gesehen habe in Hamburg.
Ja, wir haben öfter in Hamburg gespielt. Wir haben oft, ich glaube, mindestens dreimal auf dem Fuck
Christmas
hieß das damals in der Markthalle.
Ja, geil.
Das hat der Ovid gemacht damals.
Ja, da kenne ich.
Da haben wir mehrmals gespielt, so mindestens dreimal.
Wann?
Ja, Anfang 2000 würde ich sagen, so 2002, 3, ja. 4, so die
danach
Jahre.
Danach gab es das dann auch, glaube ich, nicht mehr.
Ich glaube, es war auch so die Hochphase.
Also als wir gespielt haben, waren einmal Headliner Caliban, haben auf jeden Fall da gespielt.
Ja.
Hates 4 einmal in dem Jahr, aber ob die Headliner waren, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das war, glaube ich, so 2003, 2004, so die Jahre.
Da habe ich euch gesehen.
Wir haben aber auch mit Crowbar schon im Logo gespielt, 99 schon irgendwie, also schon sehr lange her.
Hm. Also schon ein bisschen rumgekommen.
Ja. Ein bisschen.
Ja, krass, ja. Also Fuck Christmas, gutes Festival.
Ist tatsächlich so in unserer, also ist mir auch ein Begriff, ich war da nicht, aber ich weiß, das war damals ein großes Ding in Hamburg. So.
Da gab es auch einmal sogar dieses Fuck Easter, so eine Osterversion, da haben wir auch gespielt.
Ja.
Genau.
Siehst du, wusste ich doch.
Daher wahrscheinlich schon.
Da habe ich so mal die E-Mail-Bulls gesehen.
Genau, Die haben da auch gespielt in dem, das war auch eins der Jahre, wo wir da waren. Genau.
Und
Days in Grief und Cataract und.
Ja,
genau.
Und dann gab es so eine Band mit so einer Frau, die hießen.
Tape,
ja. Die waren da auch.
Yeeha! Das war der Hit, so.
Ja.
Den einzigen Song zumindest.
Der einzige Impact von denen.
Ich mich irgendwie von der Band noch erinnern kann.
Stimmt. Ich glaube, da hat hinterher auch der Bassist von Fallin mal mitgespielt.
Das weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall, nachdem ich bei Corroded mal raus war für 2 Jahre, habe ich bei einer Kölner Band gespielt, Circle of Grin. Und auf einem Album-Release-Show von Circle of Grin hat die neue Band von dieser Tape-Sängerin bei uns als Support gespielt.
Circle of Grin, witzig. Dann haben wir sogar schon mal zusammen gespielt.
Kann auch sein. Oh, das war halt, bevor ich dabei war. Die Band gab's ja schon länger. Ich bin ja da.
Also ich sehe nämlich gerade, wir sind hier gerade in so einem Aufenthaltsraum und hier steht ein Kühlschrank. Und da sehe ich einen Aufkleber, den ich auf meinem Case auch habe. Und zwar der Circle of Grin Aufkleber, der rote da, der runde.
Ja.
Ja, den habe ich auch. Also siehst du, dann sind wir uns schon mal über den Weg gelaufen und wissen das gar nicht.
Da schließt sich tatsächlich auch noch so ein anderer Kreis, weil mein Einstieg in die Musikindustrie war ja, dass ich eine Zeit lang für eine Plattenfirma gearbeitet habe. Und da war vor meiner Zeit, ein paar Jahre, der Fuck Christmas Sampler erschienen. Und
Tiefdruck.
Tape.
Tiefdruck. Nee, ich dachte, du hast die tief drin das Label.
Ja, genau. Das Hamburger Label. Genau, da habe ich mal ein Jahr gearbeitet.
Ach so.
Okay. Dadurch bin ich sozusagen auch in die Eingeweide der Musikindustrie vorgestoßen.
Das stimmt, da gab es diesen...
Es gab einmal so ein Fuck Christmas Sampler, da haben die, genau. Da war auch Heaven Shall Burn drauf und so, das war irgendwie genau. Auch ein Ding, was dadurch ganz gut lief, als es dann so groß wurde. Das war aber halt ein paar Jahre vor mir. Ich habe dann irgendwie mal ein paar Stück davon auch mitgenommen, aus dem Lager.
Ich habe den noch sogar.
Aus dem überquellenden CD-Lager, wie das, glaube ich, bei jeder Plattenfirma besteht und dann eines Tages in die großen Müllcontainer, in die Müllpresse kommen muss. So schade, wie es ist. Würde sagen, wir machen mal chronologisch, arbeiten wir mal ab, was Ben so gemacht hat, ne?
Ich glaube, er hat einiges erzählt.
Ich glaube, er hat schon die ein oder andere Bühne gesehen. Wer hat das denn angefangen? Ich meine, Schlagzeug ist ja auch so eine Sache. Jan kennt das ja auch, das ist ja laut und stört. Da muss man ja auch erstmal irgendwie, das muss einem irgendwie erlaubt werden oder so. Wie bist du denn überhaupt zum Musikmachen gekommen?
Zum Musik?
Wer hat das zugelassen?
Also, ich weiß, dass mein Cousin früher Schlagzeug gespielt hat. Und immer wenn wir den halt besucht haben, also meine Tante, mein Onkel, war das natürlich dann meistens nicht da, das Schlagzeug. Ich habe jedes Mal gefragt, ist das Schlagzeug da? Ist das Schlagzeug da? Es war halt immer irgendwie ein Proberaum oder irgendwo, war es auf jeden Fall nicht bei denen zu Hause. Und ganz selten war es halt dann mal da. Und da habe ich mich immer da dran gesetzt und einfach ohne was zu wissen, einfach drauf rumgehauen. Und irgendwann habe ich halt immer meine Eltern so lange genervt, ich will ein Schlagzeug haben. Dann haben die halt irgendwann, hatte ich mal so ein Floor Tom als Bassdrum umgebaut, eine Snare und eine Hi-Hat zu Weihnachten bekommen. Also quasi so, dass du gerade mal so ein
völlig improvisiertes Set quasi.
Ein Buff-Chuck Rockbeat damit spielen konntest. Mehr war damit ja eigentlich schon fast nicht möglich. Das habe ich dann bekommen. Und habe dann in der Musikschule hier in der Stadt, in Düren, so eine Art musikalische Früherziehung mitgemacht, wo du so jedes Instrument kennenlernst.
Ach so, ja genau, wo man alle mal
wo so... Wo dann so irgendwie drei Wochen lang Schlagzeug, drei Wochen lang Trompete, drei Wochen lang eine Geige. Natürlich bekam man auch Instrumente mit nach Hause für dann drei Wochen.
Das könnte ich eigentlich auch mal machen.
Bekamst natürlich, durfst eine Trompete mit nach Hause nehmen für drei Wochen, eine Geige auch, Schlagzeug natürlich nicht. Und trotzdem hat mich halt nur Schlagzeug interessiert. Und irgendwann haben meine Eltern mich in der Musikschule ganz normal zum klassischen Schlagzeugunterricht angemeldet.
Das ist aber auch dieses
so hat's eigentlich angefangen.
Dieser Zirkel ist aber auch wirklich eine harte Ansage für Eltern und Nachbarn, wenn man überlegt, dass besonders so Sachen wie Geige oder Trompete, die brauchen ja ein bisschen, bis die gut klingen.
Genau, also man hat halt, dafür ist Schlagzeug lauter. Dafür ist
das
Schlagzeug
stimmt,
halt lauter, da hast du dann das Ding, dass dann halt die Nachbarn eher Stress machen wegen dem Lärm, man muss das schon fassen, alleinstehendes Familienhaus haben.
Wenn man die Bassdrum so richtig tritt, dann merken das alle.
Wenn du jetzt Geige übst, weiß ich von meiner Mutter die Story, die oft in der Musikschule halt gewartet hat auf mich, wenn ich im Unterricht war, dann nebenan gehört, wie jemand Geige übt. Und ich glaube, wenn man immer den schiefen Ton die ganze Zeit hört, das ist nerviger als einen, der ganz rumtrommelt irgendwie. Kann ich mir zumindest nachvollziehen.
Das glaube ich auf jeden Fall. Also.
Ja, und dann habe ich halt in der Musikschule immer weitergemacht und habe irgendwann... Es klingt jetzt doof, Meisterschüler, so, aber ich wurde irgendwann so ein bisschen wie sowas der Meisterschüler meines Lehrers mit noch jemandem anders zusammen und habe dann angefangen, bei Jugendmusiziert mitzumachen, Wettbewerbe, wo du erst einen Regionalwettbewerb machst, wenn du dann da irgendeinen gewinnst, kommst du zum Bundeslandwettbewerb, in meinem Fall Nordrhein-Westfalen, wenn du dann da gewinnst, kommst du zum Bundeswettbewerb, also wo dann von allen Bundesländern die Leute zusammenkommen und den habe ich halt dann auch dreimal mitgemacht, dreimal gewonnen über den Bundeswettbewerb. Das war 90, 92 und 94. Hab dann in so Orchestern gespielt, Symphonieorchestern und symphonischen Blasorchestern, also wirklich komplett die Klassiker.
Also mit Metal war da noch nicht so viel los.
Privat habe ich Toten Hosen, Ärzte und irgendwann kam halt Nirvana, Guns N' Roses und sowas. Mhm. Aber beim Schlagzeugspielen halt nie so richtig Metal gehört, Metal gemacht.
Ja.
Auch nicht so Rock, eher so die klassische Schiene.
Das war lustig,
mit Marimbaphon.
Das ist natürlich so der ganz klassische Weg, wie man sich das so vorstellt.
Genau, der klassische Weg, wo halt das Schlagzeug, das sogenannte Drumset, ja nur ein Bereich von ist. Du machst ja auch
Percussion Pauken, und
das ganze Gedöns, Marimbaphon, Xylophon, was so mit vier Schlägeln und was weiß ich was alles. Dann kam aber irgendwann, habe ich dann doch mal angefangen, in einer Band zu spielen. Leute kannte ich von der Schule. Wir haben, wie das so ist, wir haben so Musik nachgespielt, so Smells Like Teen Spirit versucht zu covern, wie das halt so bei vielen wahrscheinlich damals angefangen hat. Und irgendwann auch so eigene Musik in der Art halt gemacht. So, heute würde es wahrscheinlich sagen, Alternative oder so. Ohne es zu wissen, war es einfach damals so Rockmusik. Und dann hat mich irgendwann jemand angequatscht in Björn, ob ich nicht Lust hätte, in eine andere Band einzusteigen. Und lustigerweise, in diese Band, wo ich eingestiegen bin, spiele ich bis heute noch. Das ist so heute meine Hobby-Band immer noch, so der Kegelclub, wo man
sich andere
treffen
sich
zum Kegeln und andere machen halt einmal in zwei Monaten treffen sich zum Musik machen.
Geil.
Wir haben es dann in 20 Jahren auf 3 EPs geschafft. So, also eigentlich so gar nicht ganz easy, aber hab dann halt irgendwann auf einem Konzert von dieser Band bin ich dann von dem damaligen Bassisten von Corroded angequatscht worden, ob ich nicht mal Lust hätte, bei denen in den Proberaum zu kommen. Ihr Drummer hätte eine Knie-OP, könnte gerade nicht spielen, dass die ein bisschen weiter proben können mit denen was und jammen. Was aber nur ein Vorwand war, die haben nämlich ihren Drummer damals Probleme mit dem gehabt, hatten den halt rausgeschmissen und aus
also
dem...
Also es war eine Falle.
Ja, nicht so richtig. Erst war das schon so, dass ich ein bisschen mit denen proben sollte. Dann hieß es halt, ob ich auch das anstehende Konzert spielen könnte, das nächste, weil der Drummer halt so schnell nicht wieder fit ist. Der hat halt wirklich eine OP, das stimmte auch. Aber in dem Zeitraum haben die sich auch mit ihm persönlich irgendwie verkracht und dann habe ich wurde das dauerhaft. Ne? Hm. Das hat dann bis 2006 war ich dann in der Band, 9 Jahre lang. Und dann war ich 3,5 Jahre nicht in der Band und ab Ende 2010 wieder in der Band. Aber in der Zeit, wo ich nicht in der Band war, wie gesagt, andere Sachen gemacht. So, unter anderem Circle of Grin. Hab 9 Jahre lang noch so eine Gothic-Rock-Band gehabt. Deutschsprachig, wo wir auch mehrere CDs rausgebracht haben, auf Europa-Tour waren und so. Das hab immer schon mehreres gemacht, nicht nur die Metal-Band. So, war immer schon breiter aufgestellt. Ja, und irgendwann überlegt man sich halt, was man so beruflich macht, ne?
Ja, klar, auch, kannst du nicht halt, ewig da so ein bisschen
das
trommeln.
Das ist halt irgendwie, dann überlegst halt, ob du halt Musik machen willst beruflich oder ob du halt was anderes machen willst. Und ich bin jetzt handwerklich nicht so ganz unbegabt, aber so richtig kann ich auch nichts anderes außer trommeln, ne? Das ist also so richtig gelernt halt nicht. Und dann habe ich halt ein Schlagzeugstudium gemacht am Drummers Institut in Düsseldorf. Nachdem ich 10 Jahre Unterricht hatte halt, habe ich dann so ein Studium gemacht.
Fiel dir das leichter, da anzuknüpfen? Also dadurch, dass du ja die klassische Vorbildung hattest, dann 10 Jahre Schlagzeugunterricht so, fiel es dir leicht, diese Drummer School zu machen? Oder anders gefragt, bist du da so durchgelaufen oder war es für dich eine Herausforderung?
Das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Es gab halt Sachen, wo ich den Leuten überlegen war, wie zum Beispiel im Notenlesen und im kleinen Trommelspielen, alles was so ein bisschen in die klassische Ecke ging, da war ich denen haushoch überlegen. Aber die kamen halt, zu 80% kamen meine Studiumkollegen aus dem Jazzbereich. Die haben halt in Jazz-Trios gespielt, die kannten die Realbook-Standards auswendig, die konnten da alles und heute noch so, wenn ich Jazz spiele, klingt das wie ein, wenn ich ein Swing spiele, klingt das wie ein Rock-Drummer, der versucht Jazz zu spielen.
Ja.
Ich kann das zwar, aber es klingt nicht authentisch. Ne?
Ja.
Und das war mein größtes Problem, dass ich da über diese Ensemble- und Jazz-Schiene und das alles, da klar kam auch irgendwann das Rock-Kapitel und die ganzen Sachen. Und
da war es ja wieder überlegen.
Da war es alles wieder in Ordnung, aber halt in dem Jazz-Kapitel war das echt eine Herausforderung, so ein Big-Band-Drumming.
Das ist schon mal eine andere Hausnummer.
Das ist eine ganz andere Hausnummer. So. Hat mir im Nachhinein total viel gebracht, das Studium, muss ich echt sagen. Seitdem unterrichte ich halt auch. Seitdem arbeite ich als Schlagzeuglehrer seit 2003. Also auch schon 16 Jahre fast. Und ich habe halt nebenbei bei Corroded angefangen, mit dem damaligen Produzenten für den im Studio so andere Sachen einzutrommeln. Und das war das eine Ding und die Gothic Band, wo Backing Tracks halt mitliefen, war ich gezwungen zum Klick zu spielen. Das hat mir total viel gebracht für heute.
Ja.
Ich spiele es am liebsten mit Klick.
Ja, witzig, bei mir
auch. Ich will gar nicht mehr ohne spielen. Selbst wenn ich für mich alleine spiele, mache ich mir am liebsten einen Klick an.
Ja.
Also der Klick und ich, wir sind irgendwie so beste Freunde geworden, so richtig.
Das ist irre, ne?
Ja.
Bei mir war es nämlich auch so, ich habe mich immer geweigert, irgendwie auf Klick zu spielen, weil ich konnte es halt einfach nicht,
ist
ne?
Ist ja kein Rock'n'Roll mit
genau.
Klick, ne?
Hey, das bremst voll das Feeling und so. Aber dann mit der Zeit war es dann so, dass ich immer mehr mit Click-Tracks gespielt habe. Und jetzt ist es so, wenn halt der Klick nicht da ist, fühle ich mich so so schwammig und so irgendwie ganz so, genau. Hilfe, ich weiß nicht, bin ich richtig, bin ich nicht richtig. Und hättest du mir vor 15 Jahren gesagt, so, ja, du willst nur noch auf Klick spielen. Ich sag, ja, genau, lieber spiele ich bei gar
dasselbe.
Nicht.
Ne? Bei mir genau dasselbe.
Also das ist so komisch und das ist, glaube ich, auch, das ist so ein Schritt, glaube ich, wo viele Schlagzeuger, wo sich die Wege trennen. Die einen, die sagen, nee, ich will das nur so hobbymäßig machen, weil es ist natürlich schwer und es ist unangenehm, erstmal auch Klick zu üben.
Am Anfang, wenn du es nicht gewöhnt bist, das geht die ersten 20 Mal in die Hose.
Ja.
Du musst aber dranbleiben, damit es vielleicht beim 21. Mal anfängt zu funktionieren.
Genau.
Wenn du es immer nur versuchst und nach 5 Minuten wieder abbrichst, dann ist es jedes Mal das erste Mal, wo du es immer versuchst. Dann
bist du halt nie klickfest,
kommst du halt nie
wie man so sagt, ja.
Vor allem ist es auch so, wenn du dann live mit Klick spielst, das ist nochmal, du hast halt einfach einen Stressfaktor mehr. Bist du im Time, so. Du musst dich halt selber wieder kontrollieren. Also, es gibt dann halt keine abgefuckten Shows mehr, wo du halt 48.000 Liter Alkoholintus hast und 3,8 im Turm und voll bist wie 30 Russen.
Und das geht noch irgendwie.
Und das geht irgendwie, ne?
Schwebt alles so ein bisschen, aber.
Das fühlt sich geil an. Ja. So, das geht dann halt nicht mehr. Und ich glaube, das ist so der erste Scheideweg, wo die Leute sagen, okay, ich mach das professioneller, so wie du jetzt, oder nee, ich mach halt als Hobby mit meiner kleinen Band im Proberaum. So.
Ja.
Und ich glaube, es ist für ganz viele Menschen schwer, das so umzusetzen und dabei Spaß zu haben. Das ist nämlich auch ein Fakt. Ich habe zum Beispiel Spaß, wenn ich merke, alles klar, geil, jetzt bin ich auf dem Takt, die Backing-Tracks laufen.
Du lernst ja auch irgendwann mit dem Klick und zu grooven.
Ja, genau.
Absichtlich mal laid-back zu spielen, trotzdem hinterm Klick zu spielen, vor dem Klick und trotzdem in time zu sein, diese Feeling-Sache. Ja. Das macht's halt interessant.
Und das macht dann halt natürlich auch die Arbeit im Studio einfacher, weil du halt, ne, da eierst du dann auch nicht mehr rum, dadurch ist die ganze Produktion, steht einfach, das Schlagzeug ist ja irgendwie ein Fundament, wo alles draufgebaut wird. Und wenn das Fundament schon wackelig und schrottig
ist. Wenn das Schlagzeug untight ist, dann kann der Gitarrist da seine Riffs so tight spielen, wie er will. Das funktioniert dann nicht.
Genau, das haben wir in einer der ersten Folgen gehabt, wo wir leider ganz schnell feststellen mussten, dass du eigentlich nur mit schlechten Schlagzeugern zum Beispiel
spielst. Das war genau, dass meine ehemaligen Schlagzeuge alle nicht so gut waren, so nicht so richtig gut waren. Wir haben unseren ersten Drummer also bei Johnny Deathshadow haben wir auch irgendwann dann zum Klickspielen gezwungen, quasi, wegen Backing Tracks. Und das war dann auch erstmal ein harter Weg, hat er dann auch ganz okay hinbekommen. Aber ja, das habe ich in der Folge erzählt, dass im Prinzip jetzt, als wir unseren jetzigen Drummer dann bekommen haben, habe ich erst gemerkt, wo der Schwachpunkt war. Also dass eben wirklich die Drums einfach nicht tight genug waren. Das ist doch nochmal ein großer Unterschied dann. Und wenn die Drums eben einfach nie richtig da sind, dann kann die Band so gut eingespielt und alle anderen können das beste Rhythmusgefühl der Welt haben. Es wird nicht glatt sein.
Wird nicht geil.
Ja, das groovt dann auch eben im Zweifel nicht. Also auch dieses, genau wie ihr sagt, also das Feeling stimmt nicht, wenn man mit Klick spielt. Ist ja Blödsinn. Also wenn du klickfest bist und ein guter Drummer bist, dann kriegst du da auch ein Feeling hin. Und der Groove wird auf jeden Fall nicht geil, wenn der Drummer gar nicht tight ist. Also
das ist
ja Blödsinn.
Ich versuch's zumindest für mich so zu spielen. Das klingt immer blöd, der Spruch, aber so zu spielen, dass du jeden einzelnen Schlag auch meinst.
Hm.
Weißt du, was ich meine? So wirklich jedes Yes. Und wenn du halt mit Klickfest bist, kannst du ohne Probleme mit Backing-Tracks arbeiten oder du kannst einfach nur so zum Klick spielen, dass der Song live exakt das Tempo hat, was er auch auf der CD hat.
Ja, früher waren wir zum Beispiel in meinen alten Bands, wir waren live immer schneller.
Wenn du aufgeregt bist, hast Herzschlag, Adrenalin, spielst du automatisch ein bisschen schneller, ohne dass du es merkst. Ja. Wenn du vielleicht mal ein paar Tage auf Tour bist und bist irgendwann mal müde,
dann spielst du vielleicht langsamer,
ohne dass du es merkst, oder bist schneller aus der Puste.
Aber
beim Klick-Track hast du das halt nicht, ne?
Ist aber ganz interessant, dass du das sagst, also jeden Schlag zu meinen. Ich bin ja ungelernt, aber ich habe mal ein bisschen Gesangsunterricht genommen, so ein bisschen Coaching bekommen. Und eine Sache, die ich da auch gelernt habe, damit das deutlich ist und es funktioniert dann tatsächlich besser, ist, wenn man beim Singen jedes Wort betont. Also wenn man eben nicht, wenn man jetzt nochmal spricht, dann betont man ja einzelne Wörter. Und beim Singen ist das so ein ähnlicher Effekt. Wenn du jedes Wort betonst, dann das hat so einen Effekt, dass du an jedes Wort denkst. Genau wie du sagst.
Silbe halt,
du meinst also dann jedes Wort.
Ja.
Und das hat automatisch viel mehr Präsenz. Das war einer der ersten Tricks, so die ich, die ich da gelernt habe oder was ich davon mitgenommen habe.
Ich hatte halt immer das Glück, in allen Bands mit guten Sängern zu arbeiten. Ich hatte bis jetzt immer, bis auf eine, wo ich jetzt den Namen extra mal nicht erwähne von der Band, hatte ich eigentlich immer Sänger, die sehr gut waren oder auf ihrem Level sehr cool waren, eine eine weite Range hatten. Deswegen ist mir das in dieser einen Band dann auch aufgefallen, oder eher erst im Nachhinein, als ich dann wieder bei Corroded zurück war, ist mir aufgefallen, ach krass.
Dass man den Unterschied, ja, das ist ja oft, dass man den Unterschied danach erst merkt, genau.
Das geht ja auf einmal doch. Und der Mischer hat keinen Kompressor gerade an. Und das ist da, weil der Typ einfach, wenn du neben dem stehst,
ohne Mikrofon,
hast du schon, ist das schon da, der Pegel ist schon krass, so, ne?
Witzig.
Das habe ich dann gemerkt nachher. Und rückblickend hatte ich eigentlich in jeder Band, wie gesagt, außer eine, immer sehr gute Sänger. Hm. Ich fand die Sänger bei Circle of Grin super, ein Corroded-Sänger super, aktuell ein Sänger bei The Legion Goes, finde ich mega.
Ja. Wir haben das gemerkt, zwischen unseren beiden Alben, da liegen, glaube ich, 2 Jahre dazwischen, und wir haben gemerkt, dass wir durch das ganze Live-Spielen einfach besser geworden sind und dass wir bei der ersten Platte teilweise noch, da gibt's Takes oder Stellen, die musste ich 4, 5, 6 Mal machen, bis die gut waren.
Mhm.
Und ich sag mal, man musste vielleicht auch im Studio noch ein bisschen mehr drehen, die wir jetzt ähnliche Sachen bei der Platte fast gewonnen-taked haben. Ja. Da merkt man es dann auch. Da merkt man auf einmal den Unterschied. Man kriegt vielleicht das Endergebnis ähnlich hin, aber man muss im Studio viel weniger arbeiten.
Ja klar, du wächst ja auch, wenn du als Band zusammenspielst.
Man übt ja auch,
du
genau,
wächst als Musiker ja auch.
Wenn man live spielt, ja.
Lernst dazu, klar.
So, wo waren wir jetzt eigentlich in der Chronologie? Genau, Corroded. Aber ihr habt ja mit Corroded auch schon jede Menge gemacht, ne?
Das waren schon so um die 600 Shows.
Hm.
In
nicht schlecht.
Von Ende 97 bis Mitte 2006, also in der Zeit. Mhm. Und viele Touren, Europa-Touren mit Crowbar, Bedsiffer, Ectomorph, Stuck Mojo, Downset. Also alles Mögliche. Wir haben mit Entombed gespielt, noch in Originalbesetzung mit Biohazard und keine Ahnung mit wem alles. Festivals und ja, und irgendwann ist das halt mal auseinandergegangen, ne?
Habt ihr auch
ausgestiegen.
Habt ihr auch eigene Touren gemacht oder immer so?
Wir haben auch eine eigene Tour gemacht, wo wir quasi komplett allein gefahren sind.
Okay.
Das waren aber immer so Sachen wie 3, 4 Shows am Stück für 2 Tage nach Hause und wieder für eine Woche weg, wieder mal für 2 Tage zu Hause, wieder mal für 2 Wochen weg. Okay. Insgesamt waren das 7 Wochen.
Das ist ja ganz witzig, dass ihr da die Parallele habt, ne? Also Johnny Dash, wir haben das ja jetzt auch in den letzten paar Monaten oder das letzte Jahr, letzten 2 Jahre sogar,
ja,
ganz, ganz krass gemacht, dass sie nur als Support gefahren sind. Und
ja,
das ist natürlich, es ist A, gut, weil du nicht der Main Act bist, also du hast halt, es steht halt weniger, du stehst halt weniger am Fokus, was einerseits gut, aber auch schlecht ist. Und du hast halt nicht so viel, ich nenne das jetzt mal Verantwortung. Also
Verantwortung wenn, stimmt.
Na, sind wenn, halt sozusagen nicht deine Shows.
Genau,
also,
genau.
Du spielst da halt auch.
Du hast quasi den Vorteil, dass du da hinkommst. Vielleicht ist dann jede Show dann voller als die eigene Show, die du gespielt hättest. So, aber das Problem ist ja, die Leute interessieren sich ja nicht wirklich für dich.
Unter Umständen nicht.
Genau.
Es kann aber auch sein, dass vielleicht ein Teil der Leute, dass er die halt erreicht, die sonst vielleicht zum normalen Konzert von dir überhaupt nicht gekommen wären.
Genau,
oder einfach, weil die nicht in den kleinen Club gehen würden, sondern sich in so eine, nur zu großen Shows gehen.
Darauf wollte ich hinaus. Also, wenn ihr jetzt 600 Konzerte gemacht habt und davon überwiegend Support-Shows.
Nö, halb-halb würde ich sagen, halb-halb. War das schon.
Dann muss das ja auch im Grunde funktioniert haben, dass ihr dann von den Support-Shows so viel hattet, dass ihr da die Fanbase aufbauen konntet so und eigene Shows spielen konntet.
Das
so.
War früher halt, ist heute bei Legion Goes eigentlich ähnlich, nur früher war halt eine andere Zeit, wo generell man mehr verdient hat in der Musik.
Mhm.
Aber früher habe ich immer so erzählt, wenn die Band ein Solo-Artist wäre, der die Kohle nicht durch 5 Leute aufteilen müsste, theoretisch, sondern für sich alleine hätte, könnte die Person davon leben. Wir sind aber eine Band. Wenn wir das durch 5 teilen, kann da niemand von leben. Also teilen wir es auch nicht durch 5. Wir lassen es zusammen. Jeder hat seine Jobs. So macht man das jetzt auch. Und das Geld, was zusammen bleibt, was nicht aufgeteilt wird, damit machst du halt neues Merch. Oder bezahlst man Tour-Support oder irgendwas. Sowas
ja, man,
halt, ne?
Man reinvestiert es halt. Ne?
Genau.
Das machen wir ja genauso.
Und wenn wir aber halt, wenn ich jetzt die Band alleine wäre, als Solo-Artist oder der Sänger oder so, dann könnte die Person davon leben. Das würde funktionieren, wenn du jetzt einen Lebensstandard nicht zu bekloppt machst. Also im realistischen Rahmen würde das funktionieren.
Das ist ja auch immer die Frage, wenn man darüber redet, von Musik zu leben. Wie lebt man davon? Ne? Also das ist natürlich als Musiker zu leben, also jetzt als Band oder Artist, der touren muss, um zu überleben, ist natürlich auch so eine Sache. Wie lange kann man das machen? Und genau, das ist ja auch immer wieder hier so ein Thema. Wie ist dann so dieser Rockstar- Lifestyle, so, der funktioniert natürlich nur sehr begrenzt, vor allen Dingen heutzutage.
Du musst halt auf mehreren Hochzeiten Tanz, damit es unterm Strich funktioniert. Ne? Ich habe mich irgendwann dazu entschieden, halt zu unterrichten.
Ja, das ist ja
deswegen
dann auch
ein ganz
guter Weg dafür. Ne?
Studium gemacht, 2003 beendet und seitdem gebe ich halt Unterricht. Ich war 15 Jahre lang an der Kreismusikschule, bin jetzt seit 2,5 Jahren an der Music Academy in Aachen, habe noch meine Privatschüler hier im Studio, habe hier so einen Unterrichtsraum. Ja, und habe mein, wie gesagt, mein ein Studio, wo auch ab und zu mal was ist, wo ich eine Produktion halt mache oder irgendwas aufnehme oder Mix oder Edits mache für irgendwen anders. Und da kommt halt auch schon mal was rein an Geld, unregelmäßig, aber durch den Unterricht halt regelmäßig.
Ja,
und dadurch
super,
hast halt so eine Art ein Standbein neben dem selber
genau,
spielen.
Genau, du kannst machst trotzdem Musik sozusagen.
Und wenn ich für fremde Leute was einspiele im Studio, was ich zum Glück dann in meinem eigenen Studio machen kann, dann kriege ich aber trotzdem das bezahlt, ne? Ob pro Stunde oder pro Song Festpreis, was mit den Leuten halt ausmachst. Aber so tut's das halt dann irgendwie zusammen.
Mhm.
Alleine wird das Unterrichten auch nicht funktionieren.
Okay, also
alleine wird das
Live-Spielen,
alles zusammen tut's bei mir jetzt halt so.
Mhm. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ist es nicht, wenn du unterrichtest, so ein kleiner Killer für deine also das eigene Werk, so, weil ich kann mir das gut vorstellen, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache das hauptberuflich nur Schlagzeugunterricht, dass dich das irgendwann so nervt und anödet, weil du halt dich selber gar nicht mehr verwirklichen kannst.
Ich habe Zeiten, wo es mich wirklich anfängt zu nerven, das Unterrichten. Weil es gibt halt Tage, wo du irgendwie weißt, heute Abend habe ich die Probe, vorher habe ich 9 Schüler. Nach den Schülern hast du dann manchmal, wenn du dich jetzt den ganzen Tag schon mit Schlagzeug beschäftigt hast und hast dann auch so ein paar Gurken dabei, wo du denkst, so Alter, so talentfrei, komplett Rhythmusgefühl, überhaupt nicht vorhanden, aber die Eltern, die wollen, dass das Kind Trommel spielt, so ungefähr. Und so spielt er halt dann auch. Wenn du dann so ein paar hintereinander hast und hast den ganzen Tag dich schon mit Trommeln beschäftigt, dann hast du nicht unbedingt noch Lust, abends zu proben. Wenn ich dann aber im Proberaum
sitze, deine Band erwartet dann vollen Einsatz?
Nö, das ist noch nicht mal das Ding, aber wenn ich dann im Proberaum bin, ist es dann doch wieder wie Weggewicht, dann
ach
geht's.
Ach so, okay, ja.
Aber wenn ich einmal im Proberaum bin, aber ich würde lieber dann sogar die Band anrufen, eine halbe Stunde vor mir, ich habe keinen Bock.
Du musst dich dann nur so
dann
lange
komme ich aber doch dahin. Ich habe den Vorteil, das ist bei mir zu Hause, ich wohne hier direkt um die Ecke, das heißt, ich muss quasi, kann da zu Fuß hinlaufen. Die anderen kommen teilweise eine halbe Stunde angefahren. Aber aus verschiedenen Richtungen, deswegen ist hier so die Mitte, so der Treffpunkt aus allen Himmelsrichtungen, ist ganz praktisch.
Glück gehabt.
Und wir haben halt die Räumlichkeiten hier. Das Studio war früher eine Schreinerwerkstatt, die wir selber umgebaut haben. Und da wir die corroded Infrastruktur hier quasi immer noch da ist, nutzen wir die halt immer noch, weil es ja auch meine, haben wir das halt immer wieder modernisiert, weitergebaut und irgendwann, ja, ist hier so das Hauptquartier entstanden, so, ne? Warum auch nicht? Wenn das alles hier da ist, dann nutzt man halt die Infrastruktur auch, klar.
Also der Unterricht schafft es nicht, die Leidenschaft auch zu killen, also es ist dann eben doch
noch nicht.
Ja, der Unterricht arbeitet hart daran, aber.
Ich würde lieber was anderes machen als unterrichten. Ich würde gerne mehr spielen, live, auch für andere. Ich würde jetzt auch für Crow oder sowas den Live-Drama halt machen, wäre überhaupt kein Problem.
Also Hauptsache Schlagzeug spielen.
Genau. Quasi. Wenn du mal einen Sub brauchst, sagst du Bescheid.
Sei Bescheid.
aber es ist. Nee, aber ernsthaft, weil ich würde einfach gerne mehr spielen, weniger unterrichten. Oder vielleicht mehr im Studio halt machen. Aber solange das nicht geht, unterrichte ich halt verstärkt. Aber dadurch habe ich halt, zumindest mache ich nur Musik, nur Schlagzeug und nichts anderes.
Genau,
und
muss nicht,
keinen dummen Chef im Nacken, muss nicht morgens.
Muss nicht bei McDonald's noch
muss
die
nicht
Burger drin.
Morgens um 8 bei der Arbeit stehen. Das ist ganz praktisch.
Würdest du denn sagen, dass das Live-Spielen für dich schon dein Hauptantrieb ist?
Ja, definitiv. Das ist das Geilste. Auf jeden Fall.
Kannst du es definieren, warum? Weil es ist ja schon, also wir wissen es ja alles, ist ja schon.
Wie soll ich das beschreiben? Aus Schlagzeugersicht kann ich das eher definieren, weißt du? Du sitzt da, trittst die Bassdrum und du merkst, wie du spürst irgendwie, wie das da vorne in der Halle ankommt.
Ja, ja.
Und wenn dann noch jemand, du merkst, wie die darauf reagieren, das Gefühl einfach nur, dass du das auslöst, das Pam und weiß ich nicht, das Gefühl, dass man das irgendwie steuert selber, aber du steuerst, dass das da vorne ankommt irgendwie. Dieses Gefühl, ich meine auch nicht mal unbedingt die Menschenmasse, erstmal der Sound, der da rauskommt.
Ja.
Wenn dann noch die Menschenmasse da ist, die drauf reagiert und abgeht, ist das eigentlich das Geilste. Das Geilste.
Witzig. Das ist bei mir genau das Gleiche. Ich habe da nämlich jetzt auch letztens drüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, dieses Gefühl.
Falls du mal in diesem Podcast interviewt wirst, hast du dich mal vorbereitet, ne?
Nee, wenn du da sitzt und du trittst in die Bass und es macht. Und du merkst einfach, wie diese ganze Bühne mitvibriert, wie einfach die Akustik eine Energie entwickelt und du merkst,
wie die Schallwelle da genau, nach vorne wumms.
Genau. Das ist, glaube ich, das Ding, was mir am meisten Spaß bringt. Deswegen glaube ich, für mich selber, ich könnte zum Beispiel niemals nur Session-Drummer sein oder nur für mich selber im Proberaum sitzen.
Nee.
Sodass, wenn ich wüsste, ich würde niemals live spielen, glaube ich, würde ich auch keine Musik mehr machen wollen, nicht in dem Maße, weil es einfach für mich, und auch wie du das schon sagtest, einfach das Geilste ist, wenn man da auf einer Bühne steht und macht und du merkst die Energie der Akustik, du siehst die Leute, die dann dazu nicken, die sich darüber freuen, das ist, glaube ich, das, was uns alle hier auch so verbindet, dieses Live-Gefühl und dass wir die Privilegien haben, das auch so auszuüben, dass wir halt nicht nur für 3 Menschen stehen im Jutz, sondern dass wir halt auch mal auf einer großen Bühne stehen und das da dementsprechend noch besser wird.
Und wenn du halt dann Momente hast, wo du so richtig in dem Song drin, schwebst in dem Song richtig so irgendwie, und dann dreht sich der Bassist zu dir um und das ist dieser kurze Blickkontakt-Moment, das ist auch so der Moment, wo du denkst, so, yes, genau dafür, so bam, super geil. Das kann dir keiner geben, so einen Moment irgendwie mit was anderem. Total geil.
Ist das auch der Grund, warum du es machst? Also, das ist das Geilste daran?
Aber es
ist
das auch einfach der Grund, nichts,
warum du.
Es gibt noch nichts Geileres auf der Welt, als Schlagzeug zu spielen.
Okay.
Das ist geiler als Sex, meinetwegen. Ernsthaft.
Ja.
Trommeln ist das Allergeilste. Das war schon früher so, wo meine Kumpels sich zum Zocken verabredet haben, Videogames, früher PlayStation oder was da damals halt neu war. Da bin ich in Proberaum gegangen, halt. Schlagzeug üben oder spielen, weil ich das wollte, weil ich da Bock drauf hatte, ne?
Ja.
Ich bin damals auf Feten 2 Stunden später hingegangen als alle anderen, weil ich noch 2 Stunden proben wollte oder üben wollte, so. Ja. Erstmal das, dann alles andere, so irgendwie. So war das halt immer bei mir, keine Ahnung.
Ja, es ist ja auch eigentlich, wie du gesagt hast, so fast so ein gerader Weg. Also alles ist mit Schlagzeug.
Ja.
So irgendwie
oder du bist ziemlich kompromisslos, halt. Ne? Du bist ziemlich kompromisslos, deinen Weg quasi von dem Schnupperkurs in der Musikschule, bis jetzt bist du eigentlich kompromisslos gegangen.
Ja.
Kann man ja so sagen.
Ich habe halt damals immer, wie das wahrscheinlich auch jeder mal, der ein bisschen älter ist, früher gab es immer diese großen Samstagabendshows im Fernsehen, Wetten, das, Verstehen Sie Spaß,
ja, und das wie die alle hießen. Irgendwie.
Und da sind halt immer die ganzen Stars aufgetreten. Das waren halt damals halt Münchner Freiheit und so Bands, ne? Und da hast du aber trotzdem immer auf den Schlagzeuger geguckt. Immer wenn dann so ein Live-Act, heute weißt du, dass das alles Playback in so Sendungen ist, aber früher dachtest du halt, die Band spielt das Lied da gerade. Da fand es immer voll interessant, den Schlagzeuger zuzugucken. Oder wenn irgendwie eine Tanzband gespielt hat, ich habe immer den Drummer mir zugeguckt, ne? Und heute ist das sogar noch so, wenn ich heute halt Musik höre, ich höre mir jetzt beispielsweise die neue Sepultura, höre ich mir an. Oder was weiß ich was, die neue XY. Und viele hören wahrscheinlich auf den Gesang oder auf die Musik als Gesamtes. Ich höre auf das Gesamte und auf den Drummer, weil ich Drummer bin. Aber habe ich wirklich im Kopf, geht dann sowas ab wie, ah ja klar, der macht gerade 16 auf der Hi-Hat mit dem und dem und dem Phil, das war gerade eine triolische Verschiebung, ach krass, raff ich nicht mal, zurückspulen. Dann fängst du an, das so zu analysieren halt so, weißt du. Und so kommst du halt irgendwann da drauf, dass du halt vielleicht von fremden Drummern irgendwas adaptierst, irgendwas in deinen Stil einfließen lässt oder so, ne? Unfreiwillig.
Witzig, das ist bei mir original, 1:1, Ego genau Cavalera das Gleiche. Ego Cavalera
zum Beispiel.
Genau das Gleiche. Ich kann Musik nicht mehr als Konsument hören, ich höre Musik immer als Schlagzeuger.
Also ich achte zum Beispiel total auf Texte, also ich kann Musik nicht hören, ohne, wenn der Text scheiße ist oder die Lyrik schlecht oder einfach das Thema mich nicht interessiert, dann kannst du den Song wegschmeißen für mich. Und so ist es als Drummer dann sozusagen auch so, dass
deshalb kann ich Rhythmik mir
das ganz alles ist.
Ich kann mir ernsthaft mit Metallica nicht anhören. Aus dem Grund wahrscheinlich. Aus Gitarristensicht kann ich nachvollziehen. Ich weiß, dass das ein verdammt tighter Rhythmusgitarrist ist, James Hetfield. Ich kann nachvollziehen, dass für Gitarristen Metallica voll die interessante Band ist. Für Schlagzeuger ist das aber einfach nur Müll. So. Ich weiß, dass die Band viele geleistet hat für den Metal, dass die Band wichtig ist. Und klar, noch Metallica-Songs sind cool. Aber wenn
es wäre schöner, wenn sie einen echten Schlagzeuger hätten.
Ja, einer, der spielen kann.
Ja. Ne?
Ja, das wäre nicht so verkehrt.
Sehr schön.
Ist aber hart ins Gericht gegangen jetzt, ne?
Ja, aber einfach so.
Lars Ulrich, also es gibt da sehr schöne YouTube-Zusammenschnitte. So
ja. Genau.
Lars Ulrich, Worst Drummer in the World, wo man ihn da beim Totalscheitern zugucken kann. Das ist
Fail
schon...
Fail-Compilation und
schon
sowas.
Ist schon echt hart. Also,
Fail Army Lars Ulrich.
Das ist ja immer so eine Sache, dass das irgendwie man sich mal verspielt oder irgendwie so ein Film nicht so hinkriegt. Aber wenn du Drummer von Metallica bist, dann
damit Millionen verdienst.
Du ja was anderes, als wenn du mich jetzt an den Schlagzeug setzt und sagst, spiel mal
so, und wenn du
so
halt
einen Viervierteltrhythmus.
So spielst, wenn du bei Metallica spielst und hast die Millionen auf dem Konto, dann nehme ich mir den besten Lehrer der Welt, der mir das beibringt, ja. Verdammte Scheiße.
Dann mach mal ein halbes Jahr Pause und lernt
was das auch immer.
Wie so ein Irrer.
Aber guck mal, bei ihm funktioniert's.
Ja.
Er verdient so viel, wie du dir wahrscheinlich nicht vorstellen kannst, und ist doch gut.
Ja, klar. Ne? Der Erfolg gibt ihm recht.
So ist alles in Ordnung eigentlich. So. Ne? Ich finde auch zum Beispiel, ich finde Schlagzeuger interessant, nicht unbedingt was zu spielen, sondern wie sie spielen, so, ja. Weißt du? Es gibt zum Beispiel Drummer, die finde ich super. Original mit Machine Head Drummer zum Beispiel, der jetzt wieder dabei ist.
Mhm.
Chris Kontos, den finde ich richtig geil, der auf der ersten Machine Head gespielt hat. Aber es gibt auch Drummer, die nicht aus dem Metal kommen, die einfach nur die Art, wie sie spielen. Zum Beispiel New Metal Army, der Schlagzeuger, die Art, wie der das spielt oder wie der phrasiert, so ganz, was dir vielleicht nur als ein Drummer auffällt.
Ja.
Mega geil. Oder zum Beispiel Helmut, Originalbesetzung von Helmut.
Mhm.
Der Drummer, der hat für mich so den Begriff laid back definiert.
So, ja.
Das war der Hammer, sowas. So ein
Ich habe ganz spät
dem.
Zum Beispiel erst verstanden, was am Blink 182 eigentlich das Besondere ist.
Der Schlagzeuger.
Im Vergleich zu anderen so ja. Pop-Punk-Bands.
Ja, der Schlagzeuger.
Mir ist ganz spät aufgefallen, dass Travis Barker einfach immer irgendwie völlig verrücktes Zeug spielt. Also auch, was in eigentlich keiner Relation zu dem
Und
Rest der Musik
auch,
steht, was er da veranstaltet.
Also als Schlagzeuger fällt mir zumindest auf, oder ich vermute, dass der auf jeden Fall einen Metal-Background hat, anhand der Fills, die der spielt. Das wird ein normaler Drummer, wird das eher wie Green Day spielen.
Und der ist definitiv völlig hyperaktiv.
Der ist super, aber der ist echt
ich glaub,
mega
der kommt,
geil.
Der kommt ja aus so einer Marching Band, ne? Der ist ja so eigentlich so
klassische Ausbildung
und dann Marching Band so im College, und dann kam gleich, was du sagtest, das Metal-Ding, und dann ging es ja immer weiter, ne?
Genau.
Aber der ist ja auch einfach, also over the top, ne?
Das,
dieser Typ.
Aber auch eher die Art, wie der es spielt.
Genau.
Der spielt nichts Kompliziertes, aber wie.
Ja, mit welcher Energie, mit
mega.
Welcher Geschwindigkeit, mit welcher Leidenschaft,
genau.
So. Der ist ja Das ist zum Beispiel auch so ein Ding, was ich nie verstehe. Wenn du auf Social Media, Facebook, Instagram, wenn du da den Typen abonnierst, siehst du ja auch immer mal wieder Blink-Konzerte, und der knallt sich echt fast jeden Abend die Finger blutig so. Ne?
Ich habe mal so ein Interview mit ihm gesehen, da hat er erzählt, dass er eben die Finger alle offen hatte auf Tour,
ja.
Und er die immer mit früher immer mit Sekundenkleber zugemacht hat. Und dann nach der Tour er zum Arzt gegangen ist, und sein Arzt meinte, das machst du nie wieder, du hast dich fast, also du hättest,
ja.
Du warst so kurz vor der Blutvergiftung, so hättest dich umbringen können.
Ja.
Weil er einfach sich jeden Abend die Finger zukleben musste, damit er da nicht aus den Händen ausblutet sozusagen.
Ja.
Der hat sich auch irgendwann mal den Arm gebrochen.
Ja.
Und hat
mit gebrochenem Arm gespielt oder sowas.
Und hat sich dann ein Pedal für die Snare gebaut. Also
wie auch immer hat
und dann
mit einem Arm weiter
gespielt, mit dem anderen
irgendwie,
Fuß
ja.
Irgendwie das Tempo, also hat das alles genau, hat das Tempo angepasst,
ja,
also
wie
dass
der
er das trotzdem genauso spielen konnte, ja.
Der Flappert machen das seit 20 Jahren so.
Also das ist, es gibt da schon wirklich Verrücktes. Ist auf jeden Fall interessant, auch als Nicht-Drummer, da mal drauf zu achten. Und mir ist es tatsächlich eben erst relativ spät klar geworden,
ja.
Dass das so ein entscheidendes Ding bei denen ist, was die stark unterscheidet.
Aber was war denn so, wenn jetzt zurückblickend auf deine Bands oder deine letzten Jahre, sagen wir mal Jahrzehnt, das ist ja schon, was war für dich so das beste Live-Moment, der beste Live-Moment, den du im Kopf hast, wo du sagst, ich habe da und da gespielt und das war deswegen geil, weil?
Summer Breeze 2005 Mainstage, mittendrin, also so 17, 18 Uhr, das war schon richtig geil. Also da waren, ja, keine Ahnung, 5000 Leute mindestens vor der Bühne, wenn nicht sogar das Doppelte. Ich kann sowas schwer einschätzen, weil vor allem, wenn das ein Gelände so groß ist, dann sehen auch 5000 schon mal schnell wie 500 aus.
Ja, das stimmt, ne? Ja.
Und damals war in Köln noch die Popcom.
Mhm.
Und da gab's das in Verbindung mit der Popcom das Ringfest. Das war dann so das Festfeld drumherum, wo die Bands gespielt haben. Die Ringe waren nur gesperrt, überall waren Bühnen aufgebaut. Und wir haben mit Corroded auf der Visions von der, dem Magazin Visions auf der Bühne gespielt, auf der Visions Stage. Und da haben die ganzen Tag so Bands gespielt wie Days in Grief und sowas. Mhm. Also auch Kumpels von uns damals, aber halt nichts richtiges Metal. Mhm. Die wussten aber im Line-Up, dass gleich Corroded kommen, die Leute. Und da standen vor der Bühne locker auch so 5.000, 6.000 Leute zum großen Platz. Und ich weiß, unser Intro lief. Ich bin auf den Drum Riser hoch und hab beide Arme ausgestreckt und Pommesgabel hier die Metal-Hand gemacht. Und ich weiß nicht, wie viel tausende Arme mir entgegengestreckt haben, die Metal. Also nach dem Motto, jetzt geht's endlich los,
das ist
jetzt
so der kommt Metal. Metal-Traum,
ne? Der Moment war so geil, die wollen das, jetzt geben wir es denen auch irgendwie so. Und haben halt da irgendwie eine Dreiviertelstunde lang dann echt mal das Ding zerlegt.
Abgerissen.
Und nach uns kam dann irgendwie, ich glaube, Mad Sin oder sowas.
Mhm.
Also wir was komplett anderes.
Ja.
Geil. Das war geil. Und halt so Tour-Momente, ne? Wo da halt ab und zu irgendwann so dieser Tour-Running- ein Gag-Humor kommt, wo du Außenstehende denken, was sind das für 12-jährige, alberne Mädchen gerade? Aber es steckt halt irgendeine Story dahinter, die schon 2-3 Tage alt ist auf Tour, die zwischen den Bands so hochgeschaukelt hat, ja. So Running Gags. Das sind manchmal auch die Momente, wo du denkst so, yes. Eigentlich mache ich es auch für sowas. Hm. Für diese Momente so.
Hast du so ein Special Tour-Moment? Oder so ein Backstage-Moment oder sowas?
Da gibt's zu viele.
Komm, hau mal einen raus.
Ich muss echt überlegen, weil es wirklich so viele gibt. Ich weiß jetzt gerade überhaupt nicht, wo ich anfangen soll.
Was du erzählen darfst.
Das würde ich dann schon, glaube ich, wissen, ob ich das erzählen dürfte oder nicht. Aber ich habe gerade wirklich keine Ahnung, in welcher Form ich anfangen soll. Dafür wird die Zeit, glaube ich, nicht reichen. Wenn wir jetzt hier den ganzen Abend sitzen würden, würden über alles Mögliche quatschen, kämen bestimmt irgendwann die Story in meinen Kopf. Aber jetzt gerade ist es einfach zu viel.
Was ist denn so der ist, also The Legion Ghost ist jetzt aktuell.
Ja.
Was macht ihr da gerade? Wie ist so der aktuelle Stand?
Wir haben halt das erste Album 2016 im Herbst veröffentlicht, das zweite 2018 im März, waren dann direkt zum Release mit Ectomorph auf Tour, haben dann 2018 den ganzen Sommer über einige Festivals gespielt, so mittelgroße, im Herbst noch ein paar Single-Shows, die sich jetzt bis Anfang dieses Jahres so ein bisschen weitergezogen haben. Ja, und haben jetzt gerade erstmal so ein bisschen, jetzt haben wir mal so viele gespielt.
Jetzt muss man sich auch mal ein bisschen ausruhen.
Und natürlich fängt man an mit neuen Songideen, soll ja auch weitergehen. Und aber konkret ist gerade, außer dass wieder Konzerte anstehen ab in 2 Monaten, ist da nichts Konkretes geplant. Wir haben noch eine schöne Support-Sache bekommen für 2 Shows im Juli. Also wir spielen 2 Shows im... Es sind nur 2, aber dafür echt schöne Sachen. Im Juli im süddeutschen Raum sind 2 Shows.
Das mal reichen.
Ich kann auch schon sagen, die Städte könnte ich eigentlich schon sagen. Wir spielen eine Show in Freiburg und eine Show in Schweinfurt.
Sehr schön. Schweinfurt ist eine schöne Stadt.
Im alten Stadtbahnhof in Schweinfurt.
Ja, da habe ich auch schon gespielt.
Und im Freiburg im Jazzhaus.
Ah, okay.
Jazzhaus, Jazzclub, also so heißt der Laden wohl nur.
Ja, genau.
Das sind jetzt keine Jazzkonzerte wahrscheinlich. Oder auch, keine Ahnung.
Also es geht voran. Das nächste Album wird dann irgendwann fertig gemacht.
Genau, und irgendwann wird das auf jeden Fall fertig gemacht.
Es geht weiter dazu.
Aber gerade ist man noch.
Ja, man muss sich ja auch.
Ist dann noch nicht mal, so konkret gerade.
Man muss ja auch mal ein bisschen kürzer treten, wenn man live viel gespielt hat und so.
Ja.
Dann hat man ja auch mal so gewisse Ermüdungserscheinungen bei aller Leidenschaft, ne?
Okay, also können wir schon mal zusammenfassen und festhalten. Du machst Musik, weil es schon eigentlich. Ich sag's jetzt mal, dein Leben lang deine Leidenschaft war, Schlagzeug zu spielen, dein Wille, Schlagzeug zu spielen.
Ja, wie gesagt, weil es nichts Geileres gibt, ne?
Genau. Und dann bist du irgendwann auf diesen Erweiterungspart des Live-Spielens gekommen und jetzt bist du...
des Unterrichtens gekommen, eher.
Nee, ich meine, warum du es machst. Ne? Also bist du auf diesen Live-Part gekommen und seitdem bist du süchtig.
Kannst
nach
so
Live-Spielen
sagen.
Und, ja.
eigentlich generell nach Schlagzeugspielen eigentlich süchtig, so kannst du es eigentlich sagen, so, ne? Ich habe früher mal so ein paar Mal auf so Karnevalssitzungen den Einmarsch, den Ausmarsch, den da-da-da-da-da-da, so den
Tuschler gemacht.
Nee, aber damals, da war ich 10 oder so.
Ah, ja, okay.
Ne? Das
war
waren
halt
meine
Trommeln, ne?
Ersten, selbst. War halt Trommeln und war halt Auftritt, war vor Publikum Trommeln, fand ich immer schon geil. Also ich hatte eigentlich nie Lampenfieber, so. Ich find's auch entspannter, vor 2000 Leuten mit der Band zu spielen, als in meinem, also es ist eigentlich überhaupt kein Problem, auch vor 10.000 Leuten ist überhaupt kein Problem, aber vor 20 studierten Drumdozenten vom Studium die Abschlussprüfung jetzt abzulegen, da war ich so klein mit Hut und hab gezittert, musste vorher, was war das? Ich musste Baldrian-Tropfen und Johanniskraut nehmen, um ruhig zu bleiben, weil ich wirklich komplett nervös war. Hab die Prüfung bestanden, alles super, aber das war überhaupt das große Problem, vor so 10, 20 Dozenten da zu spielen. Mhm. Bei Jugend musiziert, so eine Wertung vor 10 Dozenten zu spielen, damals als Kind war voll das Problem. Das Abschiedskonzert in der Stadthalle in Erlangen vor 2000 Leuten, die da im Bestuhl sitzen mit Schlips und Krawatt, war überhaupt kein Problem.
Mhm.
Das ist immer so, die kleine Menge ist eher das Problem bei mir so.
Hast du den
ich hätte jetzt, glaube ich, in einem Drum einen Workshop, den ich geben müsste, was Pearl immer mal will von mir. Ich habe mich bis jetzt gut drücken können. Irgendwann wird der Tag kommen, wo ich es machen muss. Hätte ich, glaube ich, am Anfang mehr Probleme, als ein Konzert zu spielen.
Mhm.
Wenn da so da seine 50 Leute sitzen, die es auf dich gucken, anstatt auf die Band gucken.
Ja.
Ich hätte es kein Problem mit in den Wacken auf der Mainstage ein Drum-Solo zu spielen. Aber auf einem Workshop vor 20 Leuten hätte ich ein Problem. Jetzt zumindest noch.
Ja.
Das ja, muss wenn man das dann abschalten. Macht,
genau. Dann
geht's wächst man da auch. Hoffentlich rein.
Jan, hast du noch schlagzeugspezifische Nachforschungen?
Nee, nichts, womit ich mich jetzt komplett lächerlich machen würde.
Du musst jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein,
ja,
ne?
Ja.
Dass du jetzt hier nicht rauskommst, dass du...
Dass ich eigentlich nur Drumcomputer spiele.
Dass du nur den Drumcomputer anschaltest und dann die Arme bewegst.
Ach so, verstehe.
So, das fällt dann ja sonst irgendwann auf. Nee, dann sind wir fast durch. Ich würde auf jeden Fall nochmal erwähnen, dass wir zu finden sind auf www.bandleben.de. Auf Instagram sind wir zu finden unter Bandleben. Abonniert uns bei iTunes im Podcast-Verzeichnis sind wir. Bei Spotify sind wir in eurem Podcatcher. Findet ihr uns und The Legion Ghosts findet man auch. Natürlich Facebook, Instagram habt ihr vermutlich alles.
Facebook, Instagram,
Internetseite,
YouTube,
eine richtige.
LegionGhosts.com und .de, wobei die .com, die werden gerade aktualisiert. Die Domains sind da,
okay.
Die sind auch demnächst, die sind jetzt auch nicht weg.
Aber wenn ihr
die Legion Ghosts
googelt, dann findet ihr auf jeden Fall was.
Facebook, Instagram, YouTube.
Bei YouTube. Wir werden auch in die Shownotes, also unter der Episode, eure Seite, beziehungsweise dann wahrscheinlich erstmal eure Facebook-Seite verlinken und irgendwie 1, 2, 3 Musikvideos.
Auf den üblichen Kanälen auch. Ne?
Suchen wir uns da was raus. Und bedanken uns herzlich bei dir, dass du uns hier empfangen hast. Und
ja, danke euch
uns was
für das nette Gespräch
über dich.
Super.
Schön.
Dann sehen wir uns ja vielleicht im Sommer auf irgendwelchen Festivals.
Ja, hoffentlich.
Und
sehr gerne.
Du hast mal wieder vergessen, dass wir auch Instagram haben.
Ich habe das eben gesagt.
Hast du gesagt?
Ja, habe ich gesagt.
Er hat's gesagt.
Sicher? Du glaubst, du warst dir nur so sicher, dass ich es vergesse, dass
ich war noch so nervös wegen Schlagzeugung.
Achso, nee, ich hab's gesagt.
Instagram, wir machen jetzt,
Jan ist unser Instagram-Beauftragter.
Ja. Und wir machen jetzt gleich ein Foto. Und dann könnt ihr euch das mal angucken, was wir hier Schönes gemacht haben. Und in dem Sinne, schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen noch.
Tschüssi, Kopski.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.